Du hast einen richtig tollen Tag gehabt. An der Arbeit ist alles wunderbar gelaufen. Vielleicht hast du den großen Vertrag abgeschlossen, vielleicht hast du die Beförderung bekommen, die du wolltest, aber was auch immer es war, du bist auf Wolke 7. Dir geht's richtig gut, du freust dich, du kommst nach Hause und du willst feiern. Und du kommst durch die Tür und bevor du deinem Ehepartner von deinem Glück erzählen kannst, kommt dein Ehepartner dir entgegen mit deinem Gesicht, wo du weißt, dass bald ein Sturm der Entrüstung, Beleidigung und Sarkasmus dir entgegenschwappen wird. Und plötzlich ist alles Freude vorbei. Und du möchtest am liebsten einfach wieder aus dem Haus rennen. Was ist eigentlich passiert? Große Freude kann sich schnell in Wut und Verzweiflung umschlagen. Man will die Flucht ergreifen und kann leicht zu dem Schluss kommen, diese Beziehung lohnt sich nicht. Kennst du den Spruch, verletzte Menschen verletzen Menschen? Es ist wirklich wahr. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Es steckt sehr viel Wahrheit da drin. Und unser Text für heute ist auch ein Beispiel davon. Ist ein Beispiel von diesem Szenario, was ich eben geschildert habe. Bevor ich den Text selber lese, möchte ich ein bisschen was von dem Hintergrund erzählen, dass man ein bisschen skizziert hat, was hier passiert ist. Um das zu tun, muss ich ein ganzes Stück zurückgehen in der Geschichte. Es war so, dass zu einem Punkt die Israeliten wieder mal gegen die Philister gekämpft haben. Wenn man ins Alte Testament schaut, sieht man, dass das ein ständiges Hin und Her gewesen ist. Und wieder mal hatten die Israeliten gegen die Philister gekämpft und sie hatten im Kampf verloren. Und sie haben überlegt, was können wir tun? Welche Möglichkeiten können wir ergreifen, um uns selber einen Vorteil zu verschaffen? Und sie haben gesagt, holen wir die Bundeslade des Herrn her. Nun, die Bundeslade war der allerheiligste Gegenstand, was es für die Israeliten gab. Weil in dieser Bundeslade befanden sich diese ursprünglichen Tafeln, auf denen Mose die 10 Gebote bekommen hat. An der Bundeslade war auch der Punkt, wo Gott gesagt hat, ich nehme Wohnung unter euch auf. Und sie haben die Bundeslade geholt, sind damit in den Kampf gezogen und wurden vernichtend geschlagen. Sie haben 10-mal mehr Männer verloren in dem Kampf als in dem Kampf zuvor. Und die Bundeslade haben die Philister auch als Kriegsbeute genommen. Nun ist es ganz interessant, wenn man im ersten Buch Samuel die Geschichte liest, wie es den Philistern ergangen ist, als sie die Bundeslade hatten. Die hatten es zuerst in dem Tempel von ihrem Gott Dagan gestellt und sie kommen am nächsten Früh rein. Dagan liegt, also die Figur Dagan liegt auf dem Gesicht vor der Bundeslade. Die stellen ihn wieder hin. Am nächsten Tag kommen sie rein und Kopf und Arme sind abgebrochen. Und die sagen, müssen den vielleicht woanders hin tun. Und die nehmen die Bundeslade an ein paar verschiedenen Stellen, wo auch immer sie hinbringen, fällt eine Seuche auf das Volk. Und dann überlegen sie, wie werden wir dieses Ding los? Und sie sind letztlich auf die Idee gekommen, sie haben einen neuen Wagen gebaut, haben die Bundeslade da drauf gestellt, 2 Kühe vorne dran, diese Kühe Richtung Israel ausgerichtet und dann abgeschickt, ganz von alleine, da ist keiner mitgegangen. Und als dieser Wagen im Gebiet von Israel angekommen ist, hat es da auch ein bisschen hin und her gegeben, aber letztlich haben sie die Bundeslade in das Haus von einem Mann namens Abinadab gebracht. Und dort ist die Bundeslade viele Jahre lang geblieben. Nun, wir machen einen Satz nach vorne in der Geschichte und kommen zu einem Zeitpunkt, wo David jetzt König ist über ganz Israel. Und jetzt hat er auch die Stadt Jerusalem eingenommen und diese Stadt zu seiner Hauptstadt gemacht. Und er hat gesagt, die Bundeslade des Herrn soll in die Hauptstadt gebracht werden. Da hat es auch wieder einiges an Hin und Her in der Geschichte gegeben. Aber letztlich ist es dann gelungen, dass sie die Bundeslade nach Jerusalem gebracht haben. Und an dieser Stelle nimmt unser Text auf. Im zweiten Buch Samuel, Kapitel 6, ich lese ab Vers 16. Als die Lade des Herrn in die Davidstadt kam, schaute Michal, Sauls Tochter, aus dem Fenster. Und als sie sah, wie der König David vor dem Herrn hüpfte und tanzte, verachtete sie ihn in ihrem Herzen. Man trug die Lade des Herrn in das Zelt, das David für sie aufgestellt hatte, und setzte sie an ihrem Platz in der Mitte des Zeltes, und David brachte dem Herrn Brandopfer und Heilsopfer dar. Als David mit den Darbringen der Brandopfer und Heilsopfer fertig war, segnete er das Volk im Namen des Herrn der Heere und ließ an das ganze Volk, an alle Israeliten, Männer und Frauen, je einen Laib Brot, einen Dattelkuchen und einen Traubenkuchen ausstellen. Dann gingen alle wieder nach Hause. Als David zurückkehrte, um seine Familie zu begrüßen, kam ihm Michal, die Tochter Sauls, entgegen und sagte: Wie würdevoll hat sich heute der König von Israel benommen, als er sich vor dem Herrn, vor den Augen der Mägde seiner Untertanen bloßgestellt hat. Wie sich nur einer vom Gesindel bloßstellen kann. David erwiderte Michal: Vor dem Herrn, der mich statt deines Vaters und seines ganzen Hauses erwählt hat, um mich zum Fürsten über das Volk des Herrn, über Israel zu bestellen, vor dem Herrn habe ich getanzt. Für ihn will ich mich gern noch geringer machen als diesmal und in meinen eigenen Augen niedrig erscheinen. Bei den Mägden jedenfalls, von denen du gesprochen hast, stehe ich in Ehren. Michal aber, die Tochter Sauls, bekam bis zu ihrem Tod kein Kind. David ist hoch erfreut. Es ist wirklich ein ganz besonderer Tag in der Geschichte Israels, dass die Bundeslade in die Hauptstadt gebracht wird. Es ist auch sein Traum, sein Wunsch, sein Ziel, dass ein Tempel gebaut wird. Nun, das ist erst später dann geschehen, aber es war ihm erstmal wichtig, dass Gottes Gegenwart da in die Hauptstadt kommt. Und er freute sich, er hat getanzt. Und von dem Text her wird es deutlich, dass seine Klamotten nicht so eng angelegen haben und dass manches vielleicht zu sehen war, was man normalerweise nicht unbedingt in der Öffentlichkeit zeigen würde. Das ist, wo die Michal sich darüber so aufregt. Aber wie? Und dann, ja, und dann kommt er nach Hause und es ist seine eigene Ehefrau, an der Stelle muss man sagen, eine davon, seine eigene Ehefrau kommt ihm entgegen und zerstört die ganze Freude, zerstört diese ganze Glück, was der David an dem Tag erlebt hatte. Aber man muss sich wirklich fragen, wo kommt eine solche Verachtung her? Nun, wenn man in die Bibel schaut und die verschiedenen Stellen anschaut, die von Michal und ihrem Leben erzählt, bekommt man ein bisschen ein Bild, kann man das vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen, was da geschehen ist. Verschiedensten Stellen wird Michal erwähnt und immer wieder geht es darum, praktisch, dass sie als Spielball zwischen ihrem Vater und ihrem Mann benutzt wird. Das heißt in dem Text, dass Saul ihr dem David als Frau gegeben hat, weil er sie als Schlinge benutzen wollte. Sie sollte eine Falle sein, also Spielball ihres Vaters. Sie hat David dann geholfen, von Saul zu entkommen an einer Stelle. Und da war David weg. Er war dann lange Zeit auf der Flucht. Ihr Vater hat sie dann einem anderen Mann als Ehefrau gegeben. Und sie ist wohl viele Jahre lang bei ihm gewesen. Und dann später durch eine politische Abmachung fordert David sie zurück und sie wird von dem Ehemann weggenommen und zu David zurückgebracht. Wenn man sowas hört, darf man sich wundern, dass sie verletzt ist, dass sie ja auch in ihrem Herzen Verachtung verspürt. Eigentlich eine zutiefst menschliche und normale Reaktion. Wenn du es weißt, wenn du es selber erlebt hast, wie es ist, von anderen Menschen für ihre Zwecke gebraucht oder vielleicht genauer gesagt missbraucht zu werden, kannst du es vielleicht nachempfinden, was die Michal da empfunden hat. Und du weißt, was für tiefliegende Verletzungen sowas ausrichten kann. Es muss nicht mal sowas so Extremes wie bei Michal sein. Fast jeder von uns, wenn nicht absolut jeder von uns, wird schon in einer Situation gewesen sein, wo jemand uns ausgenutzt hat, zu ihrem eigenen Vorteil. Und wir merkten, die Freundschaft war nicht echt, die Beziehung war nicht echt, sondern sie wollten nur ihre Vorteile suchen. Sowas tut höllisch weh. Sowas lässt ganz tiefe Wunden in uns zurück. Ja, und dann hat man häufig das Gefühl, die einzige Möglichkeit, sich zu schützen, ist es, ihnen in gleicher Währung zurückzuzahlen. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Das Problem dabei ist, dass wenn man versucht, sich auf diese Art und Weise zu schützen, wenn man selber austeilt, wenn man selber ausschlägt, erfährt man selber keine Heilung. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Wenn wir aus unserer Verletzung heraus agieren, verletzen wir andere. Und es produziert eine Abwärtsspirale der Verletzung. Und es muss natürlich nicht nur der Ehepartner sein. Alle Menschen, die die Möglichkeit haben, uns zu verletzen, können das in uns bewirken. Und man kann dann auch leider allzu schnell eine Grundhaltung der Verachtung entwickeln. Wie wir das auch in dem Anspiel gesehen haben. Der Mann, der war verbittert. Und in jedem konnte er das Schlechte raussuchen. In jedem konnte er finden, was daran auszusetzen war. Nun, klar, manchmal würden wir sagen, naja, Verachtung, das ist ja etwas ganz Schlimmes. Ich empfinde keine Verachtung. Aber meckerst du? Wenn wir rummeckern, was ist denn das eigentlich? Wenn es nicht eine sanftere Form der Verachtung ist, ist es zumindest die Keimzelle dafür. Rummeckern, immer das Negative finden und rauspicken und das hervorheben, das ist etwas, was unsere eigene Seele vergiftet. Und wenn wir das immer mehr praktizieren, dann vergiften wir die Umgebung und die Menschen um uns herum lernen das Meckern, als bräuchten sie so viel Hilfe dabei. Aber wir bringen es ihnen dann mit unserem Beispiel ganz schnell bei, wie man noch mehr sich beschwert, beklagt und ja, es wächst Verachtung. Und das Problem dabei ist, eine solche Haltung verbreitet keine Liebe, sondern Hass. Und dann kommen wir auf den Grund des Problems, dass wir, wenn wir Hass verbreiten anstatt Liebe, können wir dann das Wesen Gottes nicht mehr widerspiegeln. Und das ist unser schöpfungsgemäßer Auftrag. Wir sind da, um Gottes Wesen zu spiegeln in dieser Welt. Aber wenn unsere Herzen mit Hass erfüllt sind, wenn Verachtung da ist und wächst, wenn wir an allem rummeckern, okay, vielleicht ist das sogar eine Übertreibung, du sagst, na, ich meckere doch nicht an allem rum. Aber was ist das in unseren Herzen, was das Negative aussucht und betont? Spiegeln wir Gottes Wesen damit wieder? Spiegeln wir das Wesen dessen, der sich für uns gegeben hat, wieder, wenn wir uns so verhalten? Nein. Natürlich nicht. Und wenn das immer mehr in unserem Herzen wächst, das Negative, das Verachtende, das Verachtungsvolle, dann wird unser Herz vergiftet. Vorige Woche hatten wir in dieser Gemeinde einen Eheermutigungstag gehabt. Und an dem Tag haben wir viele wichtige Beziehungshinweise gehört. Aber es sind zwei davon, die ich denke, in diesem Zusammenhang auch ganz gut hineinpassen. Möchte ich an dieser Stelle erwähnen. Erstens, wir reden in christlichen Kreisen häufig von dem Doppelgebot der Liebe. Du sollst Gott den Herrn lieben, du sollst deinen Nächsten lieben. Aber an dem Tag wurde darauf hingewiesen, dass es eigentlich ein dreifaches Gebot der Liebe ist. Und dass wir den Text nicht zu sehr abkürzen sollen. Ich lese aus Markus Evangelium Kapitel 12, wo Jesus dieses Doppelgebot der Liebe benannt hat. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft. Als zweites kommt hinzu, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe zu einem selber wird hier sogar vorausgesetzt. Und an dem Tag haben manche Leute ihre Probleme damit gehabt und vielleicht hast du deine Probleme damit, wenn du das jetzt hörst. Aber wie soll das sein, dass wir uns selber lieben? Ich meine, wenn wir uns selber lieben, werden wir die anderen nicht geringer schätzen, werden wir sie nicht herabstufen? Und das muss mit einem ganz klaren Nein beantwortet werden. Denn die Liebe ist kein Narzissmus, beziehungsweise Narzissmus, wo man von sich selbst so voreingenommen ist und oh, ich bin der Tollste und so weiter. Das ist keine Liebe. Nein, die Liebe kennt keine Verachtung. Die wahre Liebe kennt überhaupt keine Verachtung für den anderen oder für sich selbst. Und es ist auch so, ich kann das nicht weitergeben, was ich selber nicht habe. Ich bin nicht in der Lage, etwas weiterzugeben, was ich selber nicht habe. Und das hat ganz gravierende Auswirkungen auf unsere ganze Beziehung. Das Zweite, was wir an dem Tag gehört haben, was ich in diesem Zusammenhang als sehr wichtig empfinde, es ist nicht die Aufgabe meines Ehepartners, mich glücklich zu machen. Nun, natürlich war das im Rahmen eines Eheermutigungstages und von daher wurde selbstverständlich vom Ehepartner gesprochen. Aber selbst wenn du nicht verheiratet bist, sollst du verstehen, es ist nicht die Aufgabe eines anderen Menschen, dich glücklich zu machen. Nun, Steffi macht vieles, was mich glücklich macht und ich versuche Dinge zu machen, die sie glücklich machen werden. Wir bitten jetzt um kein öffentliches Zeugnis. Aber wenn ich mit meinem Leben völlig unglücklich und unzufrieden bin, kann es nicht ihre Aufgabe sein, das zu verändern. Das ist viel zu viel verlangt. Das kann kein Mensch gewährleisten. Das kann kein Mensch tun. Wie soll das denn gehen, dass ein anderer Mensch für mein Glück verantwortlich gemacht wird? Die Verantwortung ist viel zu groß. Nun, wenn Liebe in unseren Herzen wächst, wird Verachtung oder Meckerei oder Missgunst, welche Namen auch immer man da nehmen will, die werden natürlich verdrängt. Und wie bekommen wir diese Liebe, die unsere Herzen heilen kann, die uns liebesfähig machen kann, dass wir uns selbst und anderen nicht weiter verletzen? Wer kann uns letztlich glücklich machen? Große Überraschung des Tages, wir sind in einem Gottesdienst am Sonntag und der Pastor hält seine Predigt und er beantwortet diese Frage mit Gott. Das habt ihr vielleicht kommen gesehen, aber wir müssen verstehen, dass es nicht einfach irgendeine saloppe Aussage ist, was man einfach dahin schmeißt, ja, Gott wird es schon machen. Sondern es vielmehr darum geht, dass wir verstehen, wie seine Liebe ist und dass wir es ihm erlauben, an uns heranzukommen. Dass wir es ihm erlauben, an diese Verletzungen, die wir erlebt haben, heranzukommen. Dass wir es ihm erlauben, unser Verständnis von Liebe zu verwandeln und zu erneuern. Es ist so wichtig, dass wir da nicht irgendwelche fertigen Sprüche rausklopfen, Entschuldigung, sondern dass wir verstehen, was wirklich zentral ist. Nur durch ihn werden wir genug Liebe bekommen, dass wir einen völlig neuen Umgang mit den verletzten Menschen um uns herum finden können. Nur er wird uns zeigen können, was wahres Glück ist. Aber, ich höre es schon, manche Gedanken kommen richtig laut rüber. Aber gerade er hat mich enttäuscht. Ich bin gerade auf ihn sauer, weil er mich im Stich gelassen hat. Gott ist der Schuldige, würden viele Menschen schreien. Ob wir es dann richtig laut schreien oder es nur in unseren Herzen ausgeschrien wird. Wir empfinden das immer wieder. Aber hier ist, wo der Pastor nicht nachlassen darf, wo es richtig hart werden kann. Hast du ihn geliebt? Oder hast du von ihm erwartet, dass er die Dinge so regelt, wie es dir gefällt? Da ist ein sehr großer Unterschied dazwischen. Und in dem Text heißt es: Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft. Wenn ich meine Frau nur halb so lieben würde, wie das hier beschrieben ist, wie wir Gott lieben sollen, dann kann sie vieles tun, was mich enttäuscht, kann sie vieles tun, was mich ärgert, vielleicht sogar entsetzt. Aber die Liebe wird dadurch nicht zerstört. Die Liebe wird dadurch nicht ersetzt. Ehrst du Gott als Gott oder erwartest du eine Dienstleistung von ihm? Ich weiß, ich habe hier eine Kiste aufgemacht, wo 1000 verschiedene Fragen rauskommen. Wir haben die Wahl. Entweder lassen wir ein paar Fragen für später oder wir sind noch eine ganze Weile hier. Im Moment werde ich nicht versuchen, alle möglichen Fragen zu beantworten. So schlau bin ich auch gar nicht, dass ich überhaupt auf die ganze Frage kommen würde, ganz von allen zutreffenden Antworten zu schweigen. Aber wir müssen verstehen, wenn wir dieses Gebot der Liebe ernst nehmen, werden wir gerade für Gott keine Verachtung empfinden, sondern wir werden uns in Demut vor ihm beugen. Ich meine, dass in dem Vater unser über dein Wille geschehe, hat es ganz schön in sich. Sind wir bereit, ihm zu vertrauen, auch wenn wir die Welt nicht verstehen? Wenn wir ihn lieben, dann werden wir diese Bereitschaft haben. Aber wir müssen merken, was sind meine Erwartungen an Gott? Und wenn meine Erwartungshaltung sagt, Herr, das ist dein Job. Du hast mich gesund zu machen, du hast meine Ehe zu retten, du hast meine Kinder wieder zurechtzurücken. Dann haben wir eine Dienstleistungseinstellung zu ihm. Und so werden wir ihn nicht als Gott ehren. Das ist unerlässlich, dass wir ihn als Gott ehren. Wenn du die Nummer 1 selber in deinem Leben sein willst, dann bist du auf dich gestellt, um Glück zu finden. Übrigens, Glück zu haben, zufrieden zu sein, ich mag das Wort sehr, zufrieden. Wir wollen zufrieden finden. Wir wollen in unserem Herzen Ruhe und Frieden finden. Das hängt nicht von deinem Gesundheitszustand ab. Das hängt nicht davon ab, wie die anderen Menschen um dich herum sich verhalten. Das hängt nicht davon ab, wie gut es an der Arbeit läuft. Ich bin felsenfester Überzeugung, Zufriedenheit, wahres Glück, hängt von unserer Beziehung zu unserem Schöpfer ab. Weil wenn diese Beziehung gepflegt wird, wenn er als Gott geehrt wird, dann werden wir diese ganze andere Problematik in einem völlig anderen Licht sehen. Heißt nicht, dass wir sagen, ach, ist ja egal jetzt, okay, ist mir egal, ob meine Ehe auseinandergeht. Nein, nicht so was Zaloppes und Dummes, sondern dass wir durch ihn völlig andere Möglichkeiten finden, mit unseren Mitmenschen umzugehen, in seiner Liebe. Ja, ich fange an, dieses ganztägige Programm zu machen. Okay, ich rudere erstmal zurück. Aber es ist so wichtig, dass wir erkennen, was das bedeutet, dass er Gott ist. Kommen wir ganz kurz auf David zurück. Wir finden in der Bibel, dass er als ein Mann nach dem Herzen Gottes beschrieben wird. Und doch finden wir, dass die Bibel schonungslos von verschiedensten Fehlern, verschiedensten großen Sünden von David erzählt. Nächsten Sonntag werden wir eine davon eingehender anschauen. Und falls du dich fragst, nein. Es geht nicht um Bathseba und seinen Ehebruch mit ihr. Das kommt in dieser Reihe gar nicht vor. Es sind so viele andere, wo die Bibel wirklich schonungslos von dem Menschen David erzählt. Der wird nicht irgendwie glorifiziert, sondern wirklich in seiner ganzen Menschlichkeit, in seiner ganzen Unvollkommenheit deutlich dargestellt. Aber wie passt das dann zusammen? Wie kann ein Mensch so viele, so gravierende Fehler machen? Und als ein Mann nach Gottes Herzen beschrieben werden? Weißt du, wir Menschen sind alle von der Krankheit namens Sünde befallen. Wir werden alle uns selbst und anderen immer wieder enttäuschen. Und wenn du denkst, dass du irgendwie alles perfekt machen musst, alles auf der Reihe haben musst, um von Gott geliebt zu werden, dann hast du es falsch verstanden. Er liebt dich nicht wegen dem, was du tust oder was du nicht tust. Er liebt dich. Er hat dich gemacht, weil er dich liebt. Du hast seine Liebe. Seine Liebe ist da. Aber lerne von einem Mann wie David, der viele gravierende Fehler gemacht hat. Ein Mann nach Gottes Herzen ist er, weil er immer wieder zu seinem Gott zurückgekommen ist. Weil er immer wieder Gott als Gott geehrt hat. Und ja, er ist auf viele falsche Wege gegangen. Aber wenn er mit seiner Sünde konfrontiert wurde, wo er seine Sünde erkannt hat, ist er zu seinem Gott zurückgegangen. Sein Glück hat er in seinem Gott gesucht. Nicht in sich selbst, nicht in seiner Stellung, nicht in anderen Menschen um ihn herum, sondern allein in dem, der ihm die Liebe geben konnte, der ihm Erfüllung geben konnte, der ihm zu Frieden führen konnte. Das ist das, was wir von König David wirklich lernen können. Wenden wir unsere Herzen immer wieder zu Gott. Und wenn du merkst, dass du auch nur kleinste Ansätze von Wut, Bitterkeit, Verachtung in deinem Herzen hast, dann bekenne vor ihm, wo deine Verletzungen sind. Lass ihn auch den Finger auf den wunden Punkt legen. Halt ihn nicht fern. Er ist es, der Heilung bringen kann. Er ist es, der dein Herz erneuern kann. Amen.